in dieser Erinnerungskultur der SED, da gibt es auch 3, 4 zentrale Themen, die sich gezielt von denen im Westen abgrenzen sollen. Erstmal ist natürlich der Ort. Der Ort ist für sie die revolutionären Unruhen, die Barrikaden im März 1848. Die Paulskirche ist dort, wo im Endeffekt die Revolution verraten wurde.
In dieser Folge von Geschichte Europas schauen wir mit Tobias Hirschmüller auf die Paulskirche in Frankfurt. Dort trafen sich ab Mai 1848 die Abgeordneten der Nationalversammlung, die letztlich an der Aufgabe der Bildung eines modernen gesamtdeutschen Staates scheiterten. 100 Jahre später stand die deutsch-deutsche Doppelgründung nach dem Zweiten Weltkrieg kurz bevor. Und der ideologische Systemkonflikt des Kalten Kriegs brachte ganz unterschiedliche Erinnerungskulturen an die Revolution hervor. Während der Westen auf den liberalen Parlamentarismus in der Paulskirche schaute, fokussierte der Osten eher auf die revolutionären Barrikadenkämpfe und sah die Paulskirche als Ort des bürgerlichen Versagens bzw. des reaktionären Verrats. In den Shownotes findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, in denen es auch um die 1848er Revolution und die Erinnerung an diese Ereignisse geht. In den Shownotes findet ihr auch Hinweise dazu, wie ihr mir Feedback und Kommentare zusenden könnt. Ihr könnt mich auch unterstützen, und zwar durch eine Mitgliedschaft auf Steady, einer Kaffeespende auf kofi.com oder einer Direktspende auf PayPal. Ich begrüße Alex als Grundlagenforscher auf Steady und danke ebenso Ingo, Christoph, Alexander und einer anonymen Person für die Direktspenden. Tobias Hirschmüller war zuletzt zum Thema Erinnerung und Mythos um die Reichsgründung 1871 zu Gast. Also habe ich ihn zuerst einmal gefragt, wie er denn auch zum Thema 1848er Revolution gekommen war. Und nun wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem Januar 2025.
Das ist ein Stück weit aus meinem Promotionsthema herausgekommen, da ich mich mit dem Erzherzog Johann von Österreich als Reichserweser in der Revolution von 1848-49 beschäftigt habe und erstaunt bin bei dem Revolutionsgedenken, das in der Bundesrepublik alle 25 Jahre mit mehr oder minder unterschiedlicher Intensität immer wieder aufgegriffen wird, wie wenig dieser Reichserweser da vorkommt. Er ist schließlich das Staatsoberhaupt, das provisorische Staatsoberhaupt geworden, die höchste Instanz, die als Folge der revolutionären Ereignisse von März 1848 entstanden ist. Und mir ist aufgefallen, sowas interessiert die Revolutionserinnerung in Deutschland gar nicht. Und deswegen habe ich mir mal gedacht, ich möchte mir mal anschauen, wie hat sich denn das Gedenken an 1848 seit dem 19. Jahrhundert herausgebildet.
Und womit wir uns heute beschäftigen, ist ein zentraler Ort dieser 1848er Revolution, nämlich die Paulskirche in Frankfurt und wie sie als Erinnerungsort dienen kann. Bevor wir dabei hingehen, erst einmal, warum Paulskirche in der 1848er Revolution so wichtig?
Es ist der Ort der Zusammenkunft des ersten deutschen, gesamtdeutschen, frei gewählten Parlaments. Es durften zwar nur Männer wählen, es war noch in vielen Dingen im 19. Jahrhundert in den Denkrichtungen verhaftet, aber es war das Gelingen, dass die revolutionären, gewaltsamen Unruhen letzten Endes parlamentarisch kanalisiert werden konnten. Es war der Ort, an dem aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands Männer zusammenkamen, in der Regel mit höherem Bildungsstatus, die versucht haben, erstmals ihren Erkenntnissen aus der Staatswissenschaft eine Verfassung für ein geeintes Deutschland zu erarbeiten.
Und jetzt springen wir 100 Jahre nach vorne, nach der Revolution, und da findet die doppelte deutsche Staatsgründung nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Und du hast dir angeschaut, wie in diesen beiden deutschen Staaten eben an diese Paulskirche erinnert wird, wie darüber gesprochen wurde. Fangen wir mit Westdeutschland an. Welches Bild hatte man im Zuge der Staatsgründung und auch danach von der Frankfurter Paulskirche und ihrer Nationalversammlung?
Da muss ich mir erlauben, noch einen kleinen Schritt zurückzumachen, denn einer der vehementesten Persönlichkeiten, die versucht haben, die Paulskirche im kollektiven Gedächtnis zu verankern, war Theodor Heuss. Und Theodor Heuss hat schon vor dem Ersten Weltkrieg als Journalist gearbeitet und hat dort insbesondere kritisiert, welcher mittlerweile überdimensionale Kult um Reichsgründer Bismarck vorhanden ist. Und er hat dann versucht, 1919 in die Weimarer Nationalversammlung zu kommen und hat dabei mehrere Reden gehalten. Er ist nicht reingekommen, aber er hat mehrere Reden gehalten. Unter anderem hat er gesagt, unser Denken muss jetzt über Bismarck hinausgehen. Wir müssen jetzt anknüpfen an 1848-49. Ähnlich hat das auch Friedrich Ebert getan in der Weimarer Nationalversammlung und dann auch 1923 beim 75. Jahrestag. Interessanterweise, hier wurde neben der Demokratiegeschichte, er hat versucht, die Weimarer Republik zu erklären, dass das nicht etwas ist, was jetzt durch den November 1918 übergestülpt ist, sondern dass es eine Demokratiegeschichte in der deutschen Geschichte ging, hat also die Weimarer Republik in einer historischen Tradition zu stellen versucht. Bei ihm kam aber auch noch ganz stark, übrigens bei Heuss auch, raus, dass also Österreich zum deutschen Kulturraum und auch zum deutschen Staat im Endeffekt gehören sollte. Es war ja dann nach dem Ersten Weltkrieg, nachdem das überhaupt möglich war, ganz stark in verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Strömungen die Anschlussbewegung. Bei all seinen Versuchen, die er unternommen hat, ist es ihm nicht gelungen, die Revolution von 1848-49 mehr bei den Deutschen zu verankern. Er hat sehr wohl wahrgenommen, dass es wieder die Diskussion um Bismarck herkommt, gerade die Weimarer Republik darunter leidet, dass man die Vergangenheit nicht überwinden konnte. Und er hat auch damals schon versucht, dass man versucht, einen unverkrampfteren Umgang mit der Geschichte zu machen. Dass die Franzosen sind nicht meine Feinde, weil mal Bismarck und Napoleon da waren, sondern man soll Schüleraustauschprogramme machen, man soll quasi zueinander finden. Die Nationalsozialisten selber, unter anderem Hitler, waren übrigens in der völkischen Bewegung eine der ersten, die in gewisser Weise mit Wertschätzung auf die Paulskirche geblickt haben. Noch die klassischen alldeutschen Völkischen im 19. Jahrhundert haben gesagt, hey, das war eine Slawenrevolution, da waren in Berlin die Polen und die Juden auf der Straße, die haben das abgelehnt. Die Nationalsozialisten haben erstmals gesagt, das waren eigentlich ehrenwerte Menschen, ehrenwerte Männer in der Paulskirche, weil die waren großdeutsch. Sie hatten halt nur das falsche Mittel, den Parlamentarismus. Nach 1945, als dann wirklich offensichtlich jegliche Tradition zu 1871 durch die Teilung und durch die Auflösung des preußischen Staates gebrochen war, haben in beiden Besatzungszonen, von Staaten kann man ja im März 1948 noch nicht reden, haben versucht, jetzt wieder Traditionen in der Geschichte aufzugreifen. Und dabei entsteht eine unglaubliche erinnerungskulturelle Konkurrenzsituation. Im Westen wird zwar auch an den März, an die Unruhen des Jahres 1848 erinnert, das ist aber für die nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt ist die Eröffnung des Parlaments, ist die Demokratiegeschichte, ist Parlamentsgeschichte im Konkreten. Und es ist tatsächlich der Frankfurter Bürgermeister Kolb, Walter Kolb von der SPD, der alles dran setzt, dass in vereinfachter Form die zerstörte Paulskirche für die Feier, für den Mai 1948 in irgendeiner Form wieder aufgebaut ist, dass man einen Gedenkort hat. Man lädt auch die Alliierten ein, also die westlichen Alliierten, es kommen Engländer, es kommen Amerikaner. Die Franzosen hatten da etwas mehr Vorbehalte bei der Erinnerung an die Paulskirche. Und man versucht nun, ein neues Geschichtsbild zu etablieren. Da ist zum einen mal, dass man versucht, die deutsch-amerikanische Freundschaft historisch in eine Tradition zu stellen. Man erinnert daran, dass die erste provisorische Regierung, die die Frankfurter Nationalversammlung geschaffen hat, die sogenannte provisorische Zentralgewalt für Deutschland, dass die schließlich von Amerika als eines der wenigen Mächte anerkannt ist. Man versucht in dieser Zeit auch mit dem preußischen Militarismus zu brechen. Das hat aber manchmal auch etwas komische Anwandlungen. Also das hat teilweise sogar damals noch völkische Anwandlungen. Da kommen dann solche Formulierungen, weil es finden auch auf regionaler Ebene ganz viele Veranstaltungen statt, 1948 in den zerstörten Westzonen, dass quasi im süddeutschen Südwesten alemannisches, römisches und germanisches Blut vermischt worden ist und dadurch quasi ein Volkstum entstanden ist, das Freiheit und revolutionäre Ideen offener aufnehme als quasi der Osten, wo durch den slawischen Einfluss eher jetzt Grobmotoriker am Werk wären. Also grob gesagt, die Die westdeutsche Erinnerungskultur knüpft an Demokratiegeschichte an, was Heuss schon mal versucht hat. Es kommt hinzu, dass man eine starke Westbindung legitimieren will. Und schließlich und endlich will man versuchen, ja, eine neue Einheit in Freiheit zu schaffen und will sich jetzt als Vollender dessen konstruieren, was in den Jahren zuvor, was im Endeffekt 1919 nicht gelungen ist, wirklich, was dann durch Hitler verloren gegangen ist, will man sich jetzt wieder als eine inszenieren, als jemand, die ein Gebilde schafft, Einheit und Freiheit in einem. Von dem unterscheidet sich natürlich die DDR vehement. Da, auch da wieder einen kurzen Schritt zurück. Im sozialdemokratischen Milieus hat man sehr wohl schon im Kaiserreich eine Revolution gefeiert, übrigens auch im Liberalismus. Aber in der Sozialdemokratie hat man die Bewegung des März 1848 hochgehalten. Und in der DDR, beziehungsweise vorher in der sowjetischen Besatzungszone, fokussiert man sich wesentlich stärker auf diesen März. Da steht die sowjetische Besatzungszone in einer Tradition der KPD. 1923 bei dieser großen Feier in Frankfurt gibt es dazu auch Berichte in der Roten Fahne der Parteizeitung der KPD, unter anderem von dem Funktionär August Thalheimer. Und für August Thalheimer stehen die Jahre 1848 und 1871 also in einer reaktionären Tradition, in einer interessanterweise sogar antinationalen Tradition. Die Redaktion druckt Artikel ab von Engels, die in der Zeit der Revolution erschienen sind. Sie sollen belegen, dass die Paulskirche, ich zitiere, ein demokratischer Eunuch gewesen ist. Also es ist eine Diskreditierung der Weimarer Feiern. Da heißt es quasi, dass die Ebert und Stresemann bleiben lieber bei der geruhsamen Paulskirche. Und auch recht heftig formuliert, die Paulskirche habe quasi Blutschande begangen mit dem Vorgänger der Bundesversammlung und habe als Bastard die provisorische Zentralgewalt gezeugt. Man sagt, dass man also gezielt den Menschen in Deutschland die Leistungen des März 1848 vorenthalten würde, um auf eine bürgerliche Schiene eben auf die Paulskirche zu gehen. Ich habe mich darüber mal mit dem von mir sehr geschätzten Kollegen Rüdiger Hachmanner unterhalten. Hachmann hat dem eingewendet, gut, jetzt haben sie Thalheimer genannt. Das ist aber, ich habe ihm dann auch noch Zetkin genannt, die ein Fan von Blum war. Hat er gemeint, das sind ja quasi nur einzelne Stimmen und die stehen auch nicht unbedingt für die Mehrheit. Da hat er völlig recht, dass die KPD sich grundsätzlich erstaunlich wenig für die Revolution interessiert hat, aber das waren halt die einzigen Stimmen, die man dazu aufnehmen konnte. Und das, was die gesagt haben, das nimmt nun die DDR oder die sowjetische Besatzungszone zunächst, das nimmt man dann dort auch wieder auf. Und in dieser Erinnerungskultur der SED, da gibt es auch drei, vier zentrale Themen, die sich gezielt von denen im Westen abgrenzen sollen. Erstmal ist natürlich der Ort. Der Ort ist für sie die revolutionären Unruhen, die Barrikaden im März 1848. Die Paulskirche ist dort, wo im Endeffekt die Revolution verraten wurde. Das sei der bürgerliche Sieg, der reaktionäre Sieg über die Revolution. Als Beleg, man versucht sich dann immer mit den Feierlichkeiten in Frankfurt auseinanderzusetzen, sagt zum Beispiel Wilhelm Pieck, als Beleg sieht man dadurch, dass der Westen schon damals durch die Anerkennung der Paulskirche Deutschland gespalten habe und die reaktionären Kräfte gestützt habe. Und das würden die, Zitat, Frankfurter Spalter auch noch machen, indem also heute wie im 19. Jahrhundert Amerikaner und Deutsche zusammensitzen. Und was ich auch interessant finde, dass man also in diesem nationalen Denken, was man da war, dass man also den echten Geist von 1848 schänden würde, dass man also fremdes Recht über deutschen Boden bringen würde, weil man quasi sagt, man hat Anknüpfungspunkte an der amerikanischen Verfassung. Das ist also entscheidend, dass man sich vom Westen abgrenzt und auch von den Abgeordneten, die aus dem Westen kommen. Man sagt, die Paulskirche sei der Hort, wo die westdeutsche Bourgeoisie gesiegt habe. Kräftig auch ein Kommentar eines Lehrers, eines Herrn Meyer, der Grundschulausschluss der SED war, der dann geschrieben hat, die Urteile von Nürnberg, die eben kurz zuvor stattgefunden haben, sind im Endeffekt auch ein Urteil über die Paulskirche, über die Männer, die 1848 vor den Thronen Halt gemacht hätten. Man sieht also am Scheitern der Revolution einen Weg in den Faschismus. Ein weiterer Punkt, was an der Paulskirche kritisiert wird, ist, man war schlicht und ergreifend zu feige, dieses Volk zu bewaffnen. Also Massenbewaffnung, im Endeffekt Wehrpflicht, das wurde damals denen vorgeworfen, dass man nicht sich getraut hätte, die Revolution zu Ende zu gehen, sondern dass man sich in Debatten verloren hat. Und da ist auch interessant, der Vorwurf, der oft im Kaiserreich war, dass das Parlament eine Quasselbude sei, das gibt's dann auch noch in der SED. Da heißt es dann, die Frankfurter Nationalversammlung sei also ein Professorenparlament, die haben nur debattiert, hier wären keine Entscheidungen getroffen worden. Natürlich steht auch ganz stark im Kritik Theodor Heuss, gibt den Historiker Karl Obermann, einer der führenden frühen DDR-Forscher, der also ihm vorwirft, er habe eigentlich das gar nicht verstanden, was die Paulskirche gewollt hat, dass das ein Verrat am Volk war, dass man hier in Wirklichkeit gar nicht um eine um Volkswohl gekämpft hätte. Und Heuss versucht nun, das eben angeblich aufzugreifen. Dass die Geschichtswissenschaft in der DDR hat das fortgeführt. Einer der führenden Historiografen der DDR, der jetzt, wenn er es erlebt, im Mai 95 wird, Walter Schmidt, hat diese Ideen von Obermann und auch von, was die SED quasi vorgegeben hat, fortgeführt, hat gesagt, die westdeutsche Geschichtsschreibung, die speziell die sozialdemokratischen, die imperialistische BRD würde dem deutschen Volk die Leistungen der Arbeiterschaft in der Revolution von 1848-49 gezielt vorenthalten. Man würde sich auf schwache Persönlichkeiten des Kapitalismus konzentrieren, schimpft er dann über Gagern und so weiter, aber die eigentliche Leistung, das würde man eben nicht erkennen. Ein weiterer Kritikpunkt war die Zusammensetzung der Nationalversammlung. Wieder Wilhelm Pieck sagt, die Arbeiter hätten auf der Straße gekämpft, aber der Zugang zum Parlament, das sei ihnen verwehrt. Der dritte große Kritikpunkt an der Paulskirche, dass man am Föderalismus festhalten wollte. Der Föderalismus sei Ursache für die Spaltung Deutschlands. Der Föderalismus sei ein Instrument der Fürstenherrschaft gewesen. Und nicht zuletzt, da gibt es schöne Zitate von Walter Ulbricht, ist der Umgang mit Polen. Für Walter Ulbricht, der natürlich 1948 noch nicht die Machtfunktion hatte, aber er hat sich berufen gefühlt zu sagen, die Paulskirche ist auch ein Beleg für den deutschen Drang nach Osten. Und man hat dann sich in die Tradition derer in der Revolution gestellt, die bereit gewesen wären, einen polnischen Staat wiederherzustellen, als man dann den Vertrag mit Polen, den sogenannten Görlitzer Vertrag, unterschreiben musste, wo man dann die Oder-Neiße-Linie anerkennen musste. Das hat man dann in eine Tradition derer gestellt, die 1848 bereit gewesen wären, wieder ein eigenständiges Polen entstehen zu lassen. Und so finden sich eben beide Seiten in einer starken Erinnerungskonkurrenz. Man muss dazu sagen, dass diese Intensität der Erinnerung, wie sie 1948 da war, in der DDR dann sukzessive zurückgeht. Es gibt 1973 noch einzelne Persönlichkeiten, die sich zu dem Thema äußern, als der 125. Jahrestag war. Aber in der DDR verschiebt es sich hauptsächlich in die Geschichtswissenschaft. Anders hingegen in der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik versucht, die Revolution sehr wohl weiterhin präsent zu halten. Das beste Beispiel ist dann eben Gustav Heinemann, der in Rastatt eine Erinnerungsstätte an die Freiheitsbewegung in der deutschen Geschichte aus der Taufe hebt. Der möchte, dass man sich also an die Tradition von 1848-49 weiter in Deutschland erinnert. Und dann 1998 haben wir ja ein erinnerungskulturelles Mega-Jahr. Da kommt nicht nur der 100. Todestag von Sissi und Otto von Bismarck oder der 50. Jahrestag vom Zusammentritt des Parlamentarischen Rates oder der 100. Todestag von Theodor Fontane oder der 350. Jahrestag des Westfälischen Friedens. Nein, jetzt kommt natürlich auch das 150. Jubiläum der Revolution von 1848-49. Roman Herzog hält in der Paulskirche also auch da eine Rede, spricht von dem Ziel, dem geeinten Vaterland, das war 8 Jahre nach der Wiedervereinigung. Die immer noch da waren, die vormaligen DDR-Historiker, die haben diese Feierlichkeiten natürlich kritisiert, dass das eine Inszenierung der westdeutschen, großdeutschen Geschichtsschreibung sei. Und diese, im Grunde genommen, die Kritik auch am Parlamentarismus, die schwingt da weiter. Das sind teilweise Formulierungen, die bis heute anhalten. Aber das sind so die Konkurrenzsituationen zwischen SPZ, DDR und der Bundesrepublik, die ganz stark 1948 da waren, aber die DDR verliert sukzessive das Interesse. Es ist interessanterweise, dass man sich in der DDR dann schon bald lieber an Größen wie Scharnhorst und Gneisenau erinnert, als an die Revolutionskämpfe von 1848, 49, weil so richtig was anfangen konnte man auch nicht. Es sind einzelne Persönlichkeiten, die immer mal wieder hochkommen, neben Blum. Interessanterweise ist es dann Ernst, Moritz Arndt oder Ludwig Uhland, das ja jetzt auch eher doch nationalbewusste Herren sind. An die erinnert man sich dann auch gerne in der DDR. Das ist aber eines der, das ja in Anführungszeichen faszinierende am Geschichtsbild der DDR. Die preußische Regierung unter Friedrich Wilhelm IV. Hat ja, nachdem Friedrich Wilhelm IV. Die Kaiserkrone abgelehnt hat, versucht, selbst ein Unionsprojekt umzusetzen und hat ein Angebot an die Abgeordneten der Nationalversammlung gemacht, eben das ist dieses Erfurter Union. Und es gab dann ein Treffen von Mitgliedern der Nationalversammlung in Gotha. Manche nennen das auch das Gothaer Nachparlament, wenn man es sehr überbetont, wo man sich darüber besprechen sollte, ob man auf diese Einladung eingeht. Und das ist eben das Interessante. In der DDR-Geschichtsschreibung galt das, dass man sich auf diese Einladung einlässt, als nationaler Verrat. Die waren nicht nationalbewusst. Die DDR, der sozialistische Staat, der hat sukzessive das Nationalbewusstsein hochgehoben, während man es in der Bundesrepublik sukzessive zurückgefahren hat. Das ist für mich auch ein interessanter Widerspruch. Da kommt sowas wie, wenn wir heute hören, man hat nationalen Verrat begangen, dann hört sich das für viele heute martialisch an. In der DDR war aber das dann der endgültige Beleg, dass die Frankfurter Nationalversammlung als Verrätern bestanden hat, als Kapitalisten, die besitzwarend gedacht haben. Das ist auch ein Argument, der in der DDR aufkommt. Die Frankfurter Nationalversammlung ist aus Angst zusammengetreten, weil es um Besitzstandswahrung geht. Und die hätten, das der Beleg ist, die haben es dann in Gotha getroffen und die haben danach versucht, auch noch die preußische Unionspolitik zu machen. Das ist quasi für mich immer so spannend, welche nationalen Ideen in der DDR so lange danach gewirkt haben. Das mal dazu.
Dieses Desinteresse bzw. diese Problematik mit der Paulskirche in der DDR hat das auch dazu geführt, dass man eben diesen Friedhof der Märzgefallenen, die du in deinem Aufsatz erwähnst, so stark dann hervorgehoben hast.
Man hat ihn hervorgehoben, aber man hat auch immer wieder Schwierigkeiten damit gehabt, weil man wusste nicht so recht, was soll man damit eigentlich anfangen. Er ist mehrfach umgebaut worden. Es gibt auch hier nur einmal einen Film, und der heißt Und wieder 48 von 1948. Der handelt darum, dass eine Gruppe Geschichtsstudenten soll für einen Film, oder unterschiedliche Studenten, auch Medizinstudenten mit dabei, aber auch eine Geschichtsstudentin mit dabei, die sollen assistieren als Statisten in einem Spielfilm über die Revolution. Und eine Geschichtsstudentin, eine junge Frau, regt sich dann auf, dass die Revolution hier so schlecht dargestellt wird als Versager. Das sei schlimm, dass die gescheitert waren. Die Barrikadenkämpfer, das waren ehrliche Leute. Und in dem Film führt dann dazu, dass es zum Streit kommt und die Studenten werden dann deswegen ausgeschlossen und die Kommilitoninnen und Kommilitonen stellen dann diese Geschichtsstudentin zur Rede, warum sie denn solche Thesen sagt, und sie rechtfertigt dann die Revolution und das erklärt sie dann auch einem Kommilitonen am Friedhof der Märzgefallenen. Das ist eine anfängliche Aufwertung, aber so richtig zentral. Da waren denen die Kämpfe von 1918, 19 lieber. Ja? Im Übrigen, dass man das Gleiche, was man 1948, 49 kritisiert hat, ja im Endeffekt auch 1918, 19 festgestellt hat, dass es einen Aufstand gab, einen guten Aufstand, einen Kampf um die Straße, der dann genauso in der Weimarer Nationalversammlung verraten worden ist, wie der Aufstand vom März 1848 dann in der Paulskirche. Man renoviert den, man baut ihn mehrfach um, aber man stellt ein Matrosendenkmal auf noch dazu, aber so richtig. Es finden zwar Gedenkveranstaltungen statt, aber so richtig weiß man, glaube ich, nicht, was man damit anfangen kann. Das ist erst was, wo man jetzt wieder zentraler oder nach der Wiedervereinigung versucht hat, mit einem eigenen Verein, der sehr engagiert ist, der Bildungsveranstaltungen macht, wo man, ich sag mal, in der Bundesrepublik ist die Intensität dessen, was am Friedhof der Märzgefallenen jetzt rein vom Umfang her geleistet wird, natürlich auch von der wissenschaftlichen Aufarbeitung her, aber allein vom Umfang her größer allein das, was die DDR damit gemacht hat.
Du hast diese immer wiederkehrenden Jahrestage und Jubiläen der Revolution erwähnt. Wir hatten ja jetzt
wieder einen solchen Zyklus gehabt. In den letzten Jahren gab es immer wieder Gedenkveranstaltungen zur 1848er, 49er Revolution. Was ist denn in der aktuellen öffentlichen Wahrnehmung, im Erinnerungsdiskurs, aber auch in der Geschichtswissenschaft das Bild, das von der Paulskirche gepflegt wird, beziehungsweise was sind heute noch vielleicht existente Streitpunkte?
Mir ist an der Rede von Frank-Walter Steinmeier eines aufgefallen, was ich bei Heuss und auch bei Roman Herzog so nicht wahrgenommen habe. Er hat versucht, die Proteste und das Parlament in Einklang zu bringen. Er hat gesagt, die Paulskirche ist nicht denkbar ohne die Aufstände vom März 1848. Also das war die Grundlage. Wir dürfen das eine nicht denken ohne das andere. Ansonsten hat er natürlich klassische Sachen angeführt, wie dass das eben ein Beleg dafür ist, dass wir eine Geschichte des deutschen Parlamentarismus haben. Das ist was ganz stark aufkommt heutzutage wieder. Debattenkultur und auch Bedrohung durch Extremismus. Das ist, dass auch die Paulskirche deswegen gescheitert sei, weil es Menschen gab, die Parlamentarismus verächtlich gemacht haben. Das ist natürlich eine Anspielung auf heutige extremistische Bewegungen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass man auch seit 1948 auch gewisse Dinge schlicht und ergreifend ausspart. Also das macht die Geschichtswissenschaft leider Gottes auch. Man greift sich einzelne Zitate raus, die einem gerade gefallen. Es gibt das berühmte Grimm-Zitat, deutscher Boden duldet keine Unfreiheit. Da hat man schon 1998, 1999, hat da schon in der Süddeutschen Zeitung Heribert Prantl damit versucht, die doppelte Staatsbürgerschaft zu legitimieren. Und ein schnelles Vergeben der deutschen Staatsbürgerschaft versucht man auch heute damit zu begründen. Jemand, der sich einbringt, soll auch mitgestalten können. Das ist auch alles richtig. Das ist ein Zitat, das gefällt. Es gibt aber auch sehr viele andere Zitate. Es gibt einen Wilhelm Jordan, es gibt auch Nationalismus in der Paulskirche. Und was man meiner Meinung nach, und das ist mir ein ganz zentrales Anliegen, komplett ausblendet, weil Steinmeier hat auch die Rede gehalten vor ein paar Jahren zum 150. Jahrestag der Reichsgründung, die natürlich bei ihm dementsprechend weniger gut wegkam. Was man hier außer Acht lässt, und das ist für mich was ich immer wieder feststelle, ist, dass es einen beachtlichen Teil von Abgeordneten gab, die im Reich von 1870, 71 das bekommen haben, was sie eigentlich gewollt haben. Die also schon damals den Widerspruch zwischen 1848 und 1871 in ihrem Lebenswerk gar nicht gesehen haben. Ich kann zwei Beispiele nennen. Das eine ist Eduard Simson, der dann später von Simson war. Der hat als an der Spitze der Delegation Friedrich Wilhelm IV. Die Kaiserkrone angetragen. Das erwähnt man noch, was wenigen bekannt war, dass dieser, der zwischenzeitlich Präsident der Frankfurter Nationalversammlung war, dass der dann auch Parlamentspräsident des Reichstages des Norddeutschen Bundes war Ende der 1860er Jahre. Und in dieser Funktion ist er Wilhelm I., damals noch als König, nach Versailles hinterhergereist, um jetzt dem Bruder eben wiederum eine deutsche Kaiserkrone im Auftrag des Parlaments anzutragen. Im Übrigen auch damit mit Argumente, dass man sich also ewig schützen müsste gegen den Erbfeind. Also die Vorbehalte auch gegenüber Franzosen waren in der Paulskirche da, die waren, aber das ist nicht nur der Völkerfrühling, auf das beruft man sich. Ein anderes Beispiel ist einer der letzten Abgeordneten der Paulskirche, der gestorben ist, das war 1909, Johann Nepomuk Sepp, ein Bayer, der in der Patriotenpartei in der Kammer der Abgeordneten des Bayerischen Landtags war, der dann mit den Patrioten gebrochen hat, als es darum ging, zuzustimmen, dass Bayern dem Reich beitritt. Also für den hat das dann vorgesetzt bekommen, nach was er 1848 gestrebt hat, und hat dann auch Anfang des 20. Jahrhunderts seine Erinnerungen niedergeschrieben. Er hat die Paulskirche weiterhin gelobt, er hat das jetzt nicht als gescheitert betrachtet, so nach dem Motto, und wir haben doch gesiegt. Er freut sich eben dann, dass dann ein Bismarck gekommen ist, wie er schreibt, der dann die Ziele umgesetzt hat. Und das sind ein paar Dinge, die einfach an der Pauske meiner Meinung nach mittlerweile so weit ausgeblendet werden, dass man es schon fast ein bisschen als Geschichtspopulismus bezeichnen kann. Denn man hat gesagt, manche Kritik der DDR an der Pauske die ist ja nicht grundsätzlich verkehrt. Das Ziel war nur, oder bei der SED-DDR, war nur, demokratieverächtlich zu machen. Aber der Grundansatz war nicht ganz verkehrt, dass in der Paulskirche, wenn man sich die Abgeordneten anschaut oder auch die Mitglieder der provisorischen Zentralgewalt, die hatten massives Bauchweh, dass man ein allgemeines gleiches Wahlrecht verabschieden sollte. Man war nur in manchen Notsituationen gezwungen, das durchzusetzen. Man hätte aber da auch, teilweise war es natürlich auch ein Großbürgertum. Es waren jetzt keine, nichts, was man heute so Hardcore-Kapitalisten nennt, aber es war durchaus Menschen, die ganz stark wirtschaftlich interessiert waren. Und es gab natürlich auch an der Paulskirche Diskussionen, wie man alle Deutschen, die irgendwo in der Welt leben, unter deutsche Kontrolle bringen kann. Auch da gibt es Reden, die den Beginn von Imperialismus, von Kolonialismus und von Flottenpolitik, das entsteht alles in der Paulskirche. Also wer heute nur an die Aspekte Demokratie erinnert, an Parlamentarismus, an Freiheit und Gleichheit, an einen Völkerfrühling, lässt einfach außen vor, dass es auch ein völkischer Aufbruch war in der Paulskirche, dass es auch ein Aufkommen eines starken Nationalismus war, dass es auch zu ganz starken antisemitischen Ausschreitungen in unterschiedlichen Regionen des Deutschen Bundes, beziehungsweise dann des Deutschen, damals war der Deutsche Bundes ja dann aufgelöst. Also die dunklen Seiten, in Anführungszeichen, dunklen Seiten der Paulskirche, das fällt mir wieder auf, die werden weggelassen, und ich kann mich auch erinnern, wie ich selbst auf Tagungen schon versucht habe, mit Kolleginnen und Kollegen darüber zu diskutieren, und dann kriegt man halt als Antwort, ja, die brauchen uns ja auch nicht interessieren, wenn sie im Parlament mit 400 Leuten beieinander haben oder 500, haben sie immer ein paar Spinner mit dabei. Und da sage ich, es war nicht nur ein paar Spinner, wie der Begriff verwendet worden ist, sondern da war in weiten Dingen ein Konsens, ein nationalistischer Konsens mit dabei, der halt eben nicht mehr in unser Bild passt, und das lässt man weg. Ein anderes Beispiel, wie man sich halt rausnimmt, was man braucht, sind diejenigen, die nach Amerika emigriert sind. Das gilt als Kulturtransfer. Da werden dann Lebensläufe von Journalisten gebracht. Da werden Lebensläufe von Generälen gebracht, die dann später im Bürgerkrieg auf der Nordstaatenseite gekämpft haben und so weiter. Das ist alles nicht verkehrt, was man da sagt, aber es gab auch viele, die mit der amerikanischen Kultur überhaupt nichts anfangen konnten. Manche haben Suizid begangen, manche sind am Alkoholismus verfallen, und viele sind auch froh gewesen, die Straferlass waren und so weiter, dass man dann irgendwann auch nach Deutschland zurückkehren konnte und sich dann wieder einbringen konnte.